In diesem neuen Jahr wollen wir bei Quotenmeter unter anderem hinterfragen, wohin geht das Kino, und deswegen haben wir eine Jubiläumsfolge. Recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Wir schreiben Folge 850 und vor 50 Folgen war Dennis auch schon zu Gast.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Genau, denn wir reden, also wir haben uns schon ein paar Mal auch wieder unterhalten. Für alle, die sagen, hä, habe ich da irgendwas verpasst? Ja, ihr habt dann Folgen verpasst. Wir wollen heute so ein bisschen erstmal über all das allgemeine Kino reden. Und dann im Speziellen diverse Kinofilme, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme zwischen Weihnachten und Neujahr war es immer noch so, dass Warner Brothers definitiv gekauft wird, aber die Frage ist Paramount oder Netflix. Jetzt ist es natürlich so, und das möchte ich anhand auch mit Dennis eben besprechen, ich persönlich glaube, aufgrund meiner beruflichen Erfahrung, dass ein Unternehmen wie Netflix, das da irgendwie zum Beispiel 80 Milliarden bezahlen möchte, die können jetzt nicht sagen, wir stecken uns das alles mal schön in die Hosentasche und 80 Milliarden haben wir so. Das Unternehmen heißt ja nicht Apple, die das einfach so machen könnten, sondern es müssten für diesen Betrag müssten weiter Kinofilme raus. Und ich habe zum Beispiel auch die Befürchtung, wenn es wirklich der Fall sein kommen würde und Skydance Paramount kauft, eben Warner Brothers, dann haben wir das nächste Problem. Ich glaube, es wird einen ähnlichen Exodus geben an Kinokreativität und da, wie es beispielsweise bei Disney und Fox war, also es gibt ja definitiv so gut wie, ich glaube, es gibt noch Avatar als Fox-Filme, alle anderen sind fertig und da wird es dann auch nichts mehr kommen. Und wir haben ja auch jetzt schon einfach eine riesen Lücke an guten, sagen wir mal, diese 30 Millionen Euro Filme, die man so kennt. Ich sag's immer wieder, das sind so typische Die Braut, die sich nicht traut Filme. America's Sweetheart, sowas eben. Und jetzt möchte ich eben einsteigen mit Dennis in die heutige Runde.
Ja, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Es gibt ja nicht wenige, die in dieser Übernahme schon den Tod des Kinos sehen. Ganz wird das nicht sein, weil die müssen ja Kinofilme immer noch ins Kino bringen, wenn sie die Oscar-Nominierung haben wollen.
Das heißt, ja, ich glaube aber auch sonst, also ein Netflix kann doch nicht beispielsweise diese großen Filme tatsächlich so wirklich vorbeischmettern und da, ich sage mal, 3-4 Milliarden, also sie haben ja auch nicht das Geld. Also Netflix muss ja wirklich Kredite für diese Übernahme aufnehmen. Und sie haben ja Geld von ungefähr 10 Milliarden, einen Gewinn pro Jahr von 10 Milliarden, aber sie haben halt keine 80 Milliarden.
Ja, Netflix macht ja ganz viel fürs Prestige, aber relativ wenig fürs Geschäftskonto. Man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn die so einen Film wie Knives Out machen oder House of Dynamite, die kosten ja unheimlich viel Geld, aber dieses Geld holen die ja nie wieder rein im Sinne von neuen Abos. Also es kommen ja nicht so viele neue Abonnenten hinzu, nur um jetzt diesen einen Film zu gucken, dass die da deswegen irgendwie schwarze Zahlen schreiben würden.
Und das ist so ein Punkt, den ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, weil die Netflix-Bibliothek ist inzwischen so groß, dass keiner mehr sagt, ich hole mir deshalb Netflix nicht oder ich bezahle es dann mal einen Monat nicht, weil ich dafür mal ins Kino gehe. Also ich glaube, dass du inzwischen Verleiher sein kannst fürs Kino und auch Betreiber eines Streaming-Dienstes. Was du heute nicht mehr wahrscheinlich sein müsstest, ist der Betreiber eines Fernsehsenders.
Ja, das kann man in der Tat weitestgehend bleiben lassen. Ich meine, wenn diese Übernahme von Warner stattfindet, für uns hier in Deutschland hätte es ja schon einen netten Nebeneffekt, wir könnten zumindest so Serien wie Peacemaker zum Beispiel sehen, die jetzt völlig unter Radar gelaufen sind, weil die in Deutschland halt komplett versendet werden auf RTL Plus oder irgendwas. Die wären dann auch auf Netflix, weil die auch zu DC gehören und damit zu Warner. Die würde man also dann, ich glaube, solche Serien würden davon profitieren, wenn die auf Netflix eben in der Algorithmusseite direkt empfohlen werden. Während jetzt ja auch das amerikanische Streaming-Portal von Warner hat ja auch kein Mensch. Also sprich, da, das geht so ein bisschen unter. Das ist vielleicht dafür ganz gut. Aber ich glaube, wer halt weiter dafür kämpfen muss, dass Filme auch einen richtigen Kinorun haben. Also nicht nur ein Wochenende, dann ist es wieder raus, wie bei Knives Out oder bei House of Dynamite, sind die jeweiligen Regisseure. Also ich glaube halt, dass sich Leute wie Tarantino oder Christopher Nolan und wie die alle heißen, also die Leute, die Filme fürs Kino machen, auch ein Denis Villeneuve und so, dass die sich halt zusammentun und sagen, Leute, wir geben euch nur neue Filme, wenn ihr uns garantiert, dass die mindestens x Wochen im Kino laufen, und zwar auch im großen Saal, weil diese Filme sind ja fürs Kino gemacht. Also kein Mensch guckt sich doch Dune auf einem Röhrenfernseher an mit irgendwie, weiß ich nicht, 12 Zoll, sondern die willst du ja auf der Kinoleinwand sehen mit den wummernden Sounds und so, mit der riesengroßen Leinwand. Da willst du ja die Spektakel auch einsaugen. Das ja, kann doch gar nicht denselben Effekt haben.
Musste ja auch Apple irgendwo einsehen bei Formel 1, der einfach so teuer war. Mhm. Und dann haben sie den noch ins Kino gebracht und oh mein Gott, 300 Millionen Gewinn. Warum auch nicht?
Ja, ich meine, Apple leidet ja eh darunter, dass auch das so ein Streaming-Service ist, den kein Mensch hat oder sieht. Sieht man gerade bei so einer Serie wie Pluribus, die hat ja riesengroßen Hype, da reden ja ganz viele Menschen drüber, aber richtig gucken kann es halt keiner, weil du musst halt entweder diese 7 Tage bei Apple da dir nehmen als Probe-Abo und dann alles durchbingen oder du siehst die Serie halt nicht. Also das ist, da geht noch viel Luft nach oben. Aber was, glaube ich, auch dieser Film F1 zeigt, ist so ein bisschen, wo die Zukunft hingeht. Ich glaube, dass halt unheimlich viel jetzt Product Placement ersetzen wird. Also F1 ist ja wirklich durch und durch gesponsert von den Marken, die man auf den Rennautos drauf sieht. Irgendwelche Uhrenmarken und dann die Wodka-Marken der Stars und sowas. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Zukunft, um das zu kompensieren, dass man jetzt halt eben 80 Milliarden dafür für Warner ausgegeben hat. Dadurch wird man, glaube ich, deutlich mehr Product Placement sehen.
Ja, das kann sein, vielleicht, aber ich glaube, Netflix ist zum Beispiel auch nicht in China aktiv, soweit ich weiß.
Ich weiß nicht, ob die Chinesen das vielleicht nicht wollen, keine Ahnung.
Ich glaube, Netflix, aber das Ding ist, du musst da vielleicht auch von Land zu Land immer noch ein bisschen offen sein, denn es wäre ja schon, also man sieht es bei Zootopia 2, der hat ja einfach in China ein Batzen Geld verdient. Wo man sich sagen muss, also wirklich Wahnsinn. Da hat in China, ich rufe es gerade nochmal auf, allein im Startwochenende 200 Millionen und bis dahin eigentlich jetzt zu unserem Stand 550 Millionen. Ich denke mal, als Netflix kannst du dir sowas eigentlich dann nicht entgehen lassen, dass du auf so einen Kinostart, also du hast ja auch immer Aktionäre im Hintergrund und du kannst ja nicht so viel Blödsinn treiben wie jetzt Apple, wo du halt einfach sagst, die Services, die haben inzwischen einen riesigen Umsatz und das wird schon alles irgendwie so gut laufen. Also wenn Apple beispielsweise sagt, wir kaufen einfach alles von Warner und integrieren das bei uns und dann steigt halt der Servicebereich noch die nächsten 5 Jahre an mit 30 Milliarden Umsatz im Quartal, dann ist es den Aktionären auch größtenteils egal.
Ja, es ist halt nur schade, dass durch die Öffnung für andere Märkte mit anderen kulturellen Backgrounds auch ein bisschen Kreativität auf der Strecke bleiben wird. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass so Filme wie Call Me By Your Name oder Brokeback Mountain in China oder in Saudi-Arabien laufen werden. Kann mir eher nicht vorstellen. Oder nee, das dass zum Beispiel bei House of Dynamite nicht gesagt werden darf, die Rakete kommt aus China oder aus Nordkorea. Das muss halt immer im Wagen gelassen werden dadurch. Und das ist natürlich künstlerisch gesehen, kreativ gesehen, schade.
Ja, definitiv. Und ich glaube zum Beispiel auch, wenn wir einfach mal zu Paramount Skydance gucken, also sollten die jetzt den Zuschlag bekommen, weil auch der Chef von Warner Bros. Discovery kann jetzt auch nicht irgendwie seinen besten Deal machen, sondern er muss im Sinne der Aktionäre, muss er den besten Deal besiegeln. Und das ist eigentlich der mit Skydance Paramount.
Ja, ich meine klar, dass man natürlich auch den Aktionären entsprechend verschuldigt, dass da halt was bei rumkommt. Aber ja, gut. Ich sehe da schon eine gewisse Gefahr fürs Kino drin.
Ich finde auch nicht, dass Paramount und Warner, also ich finde, es sollte man wirklich als getrennte Abteilungen lassen, weil du brauchst einfach, und das haben wir immer wieder gesehen, bei der Disney-Fusion, dass es da wirklich viel weggestorben ist. Es wurden viele Abteilungen immer wieder zusammengelegt. Und es hat sich, wir dachten eigentlich, es würde sich ein bisschen was ändern. Es gibt bei Disney vielleicht wieder mehr irgendwelche großartigen Verfilmungen abseits der eigenen Animationsfilme. Aber das haben wir eben nicht. Wir haben bei Disney nur Blockbuster und man sieht, dass da wirklich was in dem Filmbereich fehlt.
Ja, und vor allen Dingen auch bereits existierende Franchises werden ja disneyfiziert. Also wer diese Serie Alien Earth gesehen hat, das ist ja wirklich Disney-Kino par excellence. Das Alien war ja mal ein richtig grimmiger, dunkler, brutaler Horrorfilm, den man ja wirklich gar nicht Kindern zeigen kann. Und wenn man jetzt Alien Earth guckt, dann sind ja Kinder die Hauptdarsteller, also Kinder in Erwachsenenkörpern. Und das Alien wird ja so eine Art Schoßhund. Also das ist ja ganz, ganz, ganz furchtbar.
Okay. Hat aber vielen Leuten gefallen, komischerweise.
Ja, glaube ich. Also glaube, die Reviews, die ich gesehen habe, waren alle sehr katastrophal.
Vielleicht die ersten Folgen. Was ich da jetzt noch sagen wollte, ist, man merkt es vielleicht auch bei der Oscar-Verleihung, seitdem tatsächlich Fox weg ist, werden das tatsächlich auch immer ausländische Filme deutlicher nominiert, weil man gar nicht mehr irgendwie so das Gefühl hat, so viel Filme zu haben.
Ja, vielleicht ist das die große Chance von Europa, ne? Dass vielleicht wieder so eine kleine Renaissance des französischen Kinos stattfindet, dass sich doch mal ein Werner Herzog wieder aufrafft, noch einen deutschen Film zu machen oder so.
Aber es sind oft die Südkoreaner oder so.
Ja, oder die, natürlich, klar. Also auch Parasite zum Beispiel ist ja das leuchtende Beispiel. Vielleicht kommen dann dadurch mehr aus Asien, aus Europa. Vielleicht ist das ja auch eine Chance, die anderen Kontinente dann eben wittern.
Ja, für wen bist du denn eigentlich, wenn du dich entscheiden müsstest? Bist du, dass Warner an Netflix geht? Warner ist ja schuldenfrei inzwischen, also hat noch so 100 Millionen, aber der Discovery-Bereich, der hat die großen Schulden inzwischen. Warner hat sich wirklich entschuldet.
Eigentlich ist mir das egal, wo der hingeht. Ich hoffe, dass diejenigen, die ihn kaufen, halt ein Interesse daran haben, die Filme weiter ins Kino zu bringen, wenn Netflix sich dazu verpflichtet, von mir aus.
Ja, aber der also glaubst
Vorteil
du,
dass ist halt, dass du die Filme schneller zu Hause sehen kannst danach.
Aber glaubst du ernsthaft, dass es da vielleicht eine Überlegung gibt, die Filme teilweise gar nicht mehr ins Kino zu bringen? Weil du hast ja irgendwie 80 Milliarden und du musst ja irgendwo das Geld erwirtschaften.
Da bin ich überzeugt von. Also alle Filme, denen sie keine Oscar-Chancen einrechnen, warum sollte man die ins Kino bringen?
Weil die viel Cash bringen.
Ja, also klar, Cash Grab. Also Cash Grab-Filme oder Oscar-Filme sind die einzigen beiden Gründe, die Filme ins Kino zu bringen. Aber warum sollte man jetzt so Filme, weiß ich nicht, wirklich halt Knives Out 3, warum sollte man den ins Kino bringen?
Ich verstehe nicht, dass der nicht
die Bühne ein.
Ja, ich glaube schon, dass dieser Film schon groß die Leute ins Kino gebracht hätte.
Also er lief ja ganz, ganz kurz, also wirklich nur so marginal kurz, weil er natürlich keine Oscar-Nominierung kriegen wird, das ist ja klar.
Ja, aber die Frage ist, bei sowas, also du musst ja auch einen richtigen Kinoverleih machen, weil sonst funktioniert es ja nicht. Also auch bei uns hat es vielleicht ein Programmkino mal ganz gut gezeigt, aber wenn ich jetzt mir mal anschaue, in den letzten Wochen, Minecraft-Movie hat dieses Jahr funktioniert, F1 von Warner, Final Destination auch, wo man sich sagt, ja, warum? Aber der hat einfach 300 Millionen eingespielt.
Ja, und ich glaube, der ist relativ billig zu machen. Also der wird ordentlich Gewinn abgeworfen haben. Das ist es ja, ne? Das Einzige, was halt noch wirklich zieht, sind halt Filme, wo Kinder mit reingehen, Jugendliche. Also Minecraft ist natürlich der Film, der die Generation Z komplett abholt. Dann glaube ich, dass so Sachen wie Zoomania, hast du gerade schon erwähnt, oder Zootopia, dass die natürlich bei vielen Kindern Anklang finden werden. Frozen 3 soll ja auch demnächst kommen. Also ich glaube, das sind alles so die Filme, wo du verkaufst ja jedes Ticket quasi zweimal, weil zu jedem Kind gehört ja immer auch ein Erwachsener dazu, der das Kind begleitet. Das heißt, du hast automatisch schon mal doppelte Marge.
Ja, aber jetzt auch zum Beispiel Weapons dieses Jahr. Der hat ja auch nur 40 Millionen gekostet und hat 270 eingespielt.
Ja, und toller Film.
Solche Filme, Die brauchst du halt weiterhin und ich habe das Gefühl, dass die, wenn du Paramount und Skydance, also Skydance, Paramount und Warner zusammenlegst, dass es dann immer weniger solche Filme gibt. Und das sieht man ja eigentlich auch jedes Jahr, dass kaum noch Oscar-Gewinner beim großen Studio sind.
Ja, ich meine, so den Erfolg von Weapons konnte man doch, glaube ich, nicht voraussehen. Ich glaube, dieser Film wäre definitiv nicht ins Kino gekommen. So ein bisschen Elevated Horror, ohne einen ganz großen Starnamen am Film drankleben zu haben, weder auf dem Regiestuhl noch vor der Kamera. Ist ein ganz, ganz toller Film, aber ich glaube, der wäre bei einer Netflix-Übernahme nicht mehr ins Kino gekommen.
Ja, da hoffen wir dann vielleicht dann doch, dass der eine oder andere Film weiterproduziert wird. Ja, weißt du, auf welchen Film ich schon die ganze Zeit warte? Aber den gibt's einfach nicht, weil die wollen, dass der unbedingt bei HBO Max startet. Superman.
Ach so, der ist noch nicht im Heimkino, oder was?
Der ist noch nicht im Heimkino, also bei Sky.
Okay, ja, das kann natürlich sein. Den habe ich im Kino gesehen. Hängt deine Hoffnung nicht so hoch, sage ich jetzt mal.
Ich habe den ersten Trailer damals gesehen und habe mir gedacht, da ist aber viel im Studio gedreht worden. Aber was man immer wieder bei Superman sagen muss, egal ob es eine Serie oder ein Film war, eigentlich sahen bis zum ersten Superman mit Christopher Reeves und dem, ja, was alles bis zuletzt kam, eigentlich sahen die Effekte nie scheiße aus.
Ach nee, scheiße aussehen tut er auch nicht. Sehr künstlich halt, wie alles von DC, vom DC-Universum. Ja. Das muss man schon ankreditieren. Aber es ist jetzt auch nicht der Film, wo du sagst, so, wow, der gibt mir Hoffnung, dass James Gunn das DC-Universum retten wird. Also das ist er auch nicht, dieser Film.
Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Du hast ja auch einen Film angeguckt, den ich jetzt endlich mal angucken konnte, weil ich habe erst irgendwie The Float Comes oder sowas, einen südkoreanischen Film angeguckt über Weihnachten, den du auch gerne mal angucken kannst. Der wird wahrscheinlich auch in den Netflix Top 10 Charts ganz hoch gelistet, der aber echt schlecht war, der auch zwischendrin echt einen Bruch hat. Und dann habe ich tatsächlich nochmal kurz eingelegt September 5. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich muss jetzt aber auch mal los und habe dann festgestellt, oh Gott, du hast ja jetzt schon gerade einen halben Film gesehen. Und der fühlt sich aber nicht so an, als hättest du den nicht...
Der zieht dich aber rein, der Film.
Ja.
Der zieht einen rein. Ist natürlich auch ein ganz aufgeladenes Thema, gerade jetzt, wo ja da wieder Krieg in Mittelost ist, im Mittleren Osten. Vielleicht für Leute, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, kurze Handlungszusammenfassung. Es geht um das Terrorattentat auf die Olympischen Spiele von München. Ich glaube, 72 war das, als ja die israelischen Sportler als Geiseln genommen worden sind. Es geht jetzt aber weniger um die politischen Verstrickungen, sondern mehr darum, wie die Medien dieses Spektakel quasi live verfolgt haben und damit ja auch den Geiselnehmern immer Tipps gegeben haben, weil die konnten quasi im Fernsehen sehen, was die Polizisten gerade machen. Das war ja
angeblich
ganz neu.
Stimmt es aber gar nicht.
Ja, ich habe beides gehört, ne?
Ja,
ich glaube auch, dass es so ein bisschen eine Urban Legend geworden ist, dass das so gewesen sei. Trotzdem, glaube ich, haben die Medien sich damals nicht mit Ruhm bekleckert. Und genau das arbeitet der Film eben auf, um zu zeigen, dass auch eine Art Medienethik existieren muss und
du nicht
alles
Beispiel,
die Kamera draufhalten kannst.
Was halt auch irgendwie auch krass war, in dem Film kommt zum Beispiel mal irgendwelche Polizisten überfallen das Studio und halten da Waffen hin, wo du denkst, ja, aber ihr habt ja gar kein Recht, hier zu sein. Und das finde ich fast schon, wurde ein bisschen zu klein beleuchtet, weil natürlich darf die Polizei nicht einfach, weil du ein Fernsehsender bist jetzt oder bei den Olympischen Spielen berichtest und darüber jetzt eine Live-Sendung machst, die dürfen dir jetzt nicht einfach die Kamera wegnehmen oder irgendwas drohen. Aber du siehst bei dem ganzen Film, das wird auch immer wieder von Leonie Barsch toll dargestellt, wie schlecht eigentlich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch für die innere Verteidigung aufgestellt war. Also man hat denen ja zum Beispiel irgendwelche Bundeswehrwaffen gegeben, aber die Bundeswehr durfte ja nicht eingreifen. Und bei diesem ganzen Fall haben irgendwelche Streifenpolizisten, ganz normales, weder GSG 9 noch SEK, haben da irgendwas gemacht. Und wenn man sich überlegt, das waren dann schon die 70er, Anfang der 70er, dass du da eigentlich, dass das da alles so möglich war und dass du da auch keine besseren ausgebildeten Polizisten hattest.
Genau, ne, Leonie Benesch meinst du, glaube ich, gerade.
Ja, genau.
Bartsch ist der Politiker. Genau, ja. Es hat sich, glaube ich, auch nach dieser Entführung des Flugzeugs nach Mogadischu erst das GSG 9 gegründet. Also tatsächlich war Deutschland überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich würde auch behaupten, dass wir heute noch bei vielen Dingen im Argen liegen.
Ach, also bei uns war ja vor ein paar Jahren Terroranschlag und auf einmal, also hat es nur 10 Minuten gedauert und dann hast du so viele Polizisten gesehen, wo du dir gedacht hast, okay, wo sind die sonst?
Ja, also wir hatten auch mal bei uns an der Schule, dass dann jemand an den Spiegel geschrieben hat, ich bringe euch am Montag alle um. Da kamen sie auch alle mit ihren Ninja-Turtle-Monturen angerückt. Aber irgendwas Produktives getan haben sie auch nicht. Also sie haben die Kinder erschreckt und das war's dann. Insofern weiß ich nicht, ob das so alles ideal läuft. Ich glaube, da sind uns andere Geheimdienste und andere Polizeieinheiten schon seit Jahren und Jahrzehnten voraus.
Das mag sein, da kenne ich mich jetzt nicht so aus.
Vielleicht passt dazu ja ein kleiner Filmtipp, den ich an dieser Stelle einbauen kann. Das Verschwinden des Josef Mengele mit August Diehl. Ein Stück weit geht es nämlich genau darum. Mengele ist ja dieser Nazi-Arzt, der leitende Arzt von Buchenwald gewesen ist, von Auschwitz-Buchenwald. Nochmal ganz von neuem. Der leitende Arzt von Auschwitz-Birkenau gewesen, so rum ist richtig. Und der ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg untergetaucht. Der wurde ja nie den Nürnberger Prozessen zugeführt, sondern hat sich eben versteckt gehalten und war dann in Südamerika untergetaucht. Und in Südamerika hat ja der Mossad Adolf Eichmann quasi entführt und zurück nach Israel gekarrt und dann da den Prozess gemacht. Und du siehst ja in diesem Film, wie Mengele immer weiter in die Paranoia hineingleitet, weil er Angst hat, dass der Mossad ihn auch einkassiert. Also es passt ganz gut zu dem Thema, wie weit die Auslandsgeheimdienste anderer Länder so sind.
Und wie krass das auch eigentlich ist, wenn man dann wieder zurück zu September 5 geht.
Ja, ganz genau. Und was jetzt bei Mengele auch total bezeichnend ist, bis in die 60er Jahre hinein war dieser Name in der Bundesrepublik Deutschland weitestgehend unbekannt. Also obwohl er halt der Todesengel von Auschwitz war, in den ganzen Verhören wurde der immer nur so nebenbei erwähnt. So richtig fahndungsdienstlich gesucht wurde der in Deutschland gar nicht. Es gab auch bis in die 60er hinein keinen Haftbefehl gegen ihn. Das hat der Film alles sehr, sehr gut aufgearbeitet. Und vor allen Dingen wird er eben fantastisch gespielt von August Diehl. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall ein kleiner Filmtipp an Menschen, die gerne wieder deutsche Kinofilme sehen wollen. Haben ja gerade darüber gesprochen, dass das deutsche Kino dadurch auch eine Renaissance erreichen könnte. Und vielleicht ist ja das so der erste Vorbote davon.
Definitiv sollte man sich den ansehen. Weil ich das auch sagen wollte, es war ja so, dass Israel hat dann auch irgendwann mal gesagt, sie werden, es gab eine Geheimoperation, die Leute, die an dem Anschlag in München bei den Olympischen Spielen beteiligt waren, die hat man wirklich über Jahre verfolgt und dann auch getötet mit Absicht.
Ja, Operation Rache, ne? Sieht man jetzt ja auch wieder. Also September 5 ist leider ein extrem aktueller Film.
Ja, das ist so. Leider. Wie fandst du denn eigentlich In die Sonne schauen und Die Saat des heiligen Feigenbaums? Weil das waren ja die, also ich habe beide nicht gesehen, aber das sind ja zuletzt unsere Oscar-Kandidaten gewesen.
Also In die Sonne schauen finde ich komplett überbewertet. Ich weiß, er ist der Oscar-Kandidat. Ich persönlich hätte 10-mal eher das Verschwinden des Josef Mengele nominiert als den. In die Sonne schauen ist so der klassische ambitionierte deutsche Autorenfilm oder in dem Fall Autorinnenfilm, der halt über 4 Generationen hinweg so die Geschichte von generationalem Trauma erzählt. Aber er macht das auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also dieser Film tut so, als wenn Trauma über den Ort vererbt wird. Das spielt alles an dem gleichen Bauernhof über halt irgendwie 100 Jahre hinweg. Also irgendwann so Weimarer Republik, dann Zweiter Weltkrieg, dann irgendwann 60er, 70er und zuletzt noch in der Neuzeit. Und der Film tut immer so, als wenn die Grauen des Ortes sich auf die nächste Generation übertragen. Aber so funktioniert der Generationentrauma nicht. So funktioniert der Zweithandtrauma nicht. Sondern das Zweithandtrauma funktioniert ja, indem die Leute, die traumatisiert sind, Kinder erziehen sollen, aber das eben aufgrund ihres Traumas nicht empathisch und mitfühlend tun können, sondern halt eben distanziert, kühl und ohne Liebe und dadurch dieses Trauma quasi vererben. Also wer das in viel, 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 viel besser lesen will, dem sei der Comic Maus von Art Spiegelman empfohlen. Da geht es darum, was Auschwitz mit der Generation macht, die nach Auschwitz geboren wurde, weil die Eltern eben es nicht schaffen, ihre Kinder liebevoll großzuziehen. Ja, und das ist halt die große Schwäche von In die Sonne schauen. Und ja. dazu kommt halt, du musst den halt zwei, dreimal gucken, weil der geht ja ewig lang, aber der sagt dir auch nie, in welcher Handlungsebene der gerade ist. Und wenn du so bist wie ich und keine Gesichter erkennst, bist du in dem Film halt völlig verloren.
Oh, das ist. Hast du auch diese furchtbare Krankheit?
Ja, ja. Ja, ja, ich kann das nicht. Ich erkenne keine Menschen am Gesicht. Und dieser Film sagt halt überhaupt nicht, wer jetzt gerade, welche Zeitebene das gerade ist.
Und noch schlimmer ist es ja eigentlich. Und so. Noch schlimmer ist es ja eigentlich bei mir bei Menschen mit dunkler Haut oder Asiaten.
Ja, ich meine, da muss halt der Film sich ein bisschen Mühe geben. Ne? Da musst du halt durch die Kostüme, durch Color-Coding.
Hat ja Netflix zum Beispiel dann angesagt bei Squid Game. Da hieß es dann, ihr müsst die Leute aber so anziehen und anmalen, dass die unterschiedlich aussehen.
Ja, und das tut der Film halt zum Beispiel überhaupt nicht. Also die Weimar-Zeit, dieses Mädchen sieht genauso aus wie das Mädchen aus der Nazi-Zeit. Und bis ich kapiert habe, dass das andere Zeitebenen sind, habe ich das schon völlig rausgekickt. Ich muss dann halt fairerweise vielleicht noch ein zweites Mal gucken, um diese eigene Schwäche von mir da zu übergehen. Aber ich finde, das ist sehr, sehr viel Film. Der geht ja irgendwie auch 3 Stunden oder so. Für eine sehr überschaubare Message, die halt eben auch aus meiner Sicht, wie ich gerade schon erklärt habe, nicht den Kern des Problems darstellt.
Ja.
Was war der andere? Saat des heiligen Feigenbaums, ne?
Ja.
Ungleich besser, also geht ja um, ist ja ein persischer Film. Und wie immer bei persischen Filmen hast du ja auch das Regime im Hintergrund. Soweit ich weiß, musste ja der Filmemacher auch fliehen und den Film irgendwie aus Teheran rausschmuggeln. Also da steckt schon jede Menge Echtwelterfahrung mit drin. Was halt schade ist, dass der Film am Ende ja so ein bisschen weggeht von dieser Regimekritik, weil die Familie muss dann auch aus Teheran fliehen. Aber ich will jetzt nicht sagen, an welchen Film das dann später erinnert, weil das wäre ein Spoiler. Aber am Ende wird es eher so ein fast schon Horrorfilm, als dass es noch ein regimekritischer Film ist, also ein politischer Film. Das fand ich ein bisschen schade, verpasste Chance. Das letzte Drittel, der letzte Akt, der versaut es ein bisschen bei dem Heiligen Feigenbaum.
Ja, den können wir ja vielleicht dann irgendwann 2026 mal in der ARD um 23.35 Uhr am Sonntag angucken.
Ja, dann sitzt du da bis 2 Uhr nachts.
Da kommen doch eh die ganzen Filme. Aber was ich jetzt dich noch fragen wollte, Knives Out 3 ist ja auch gestartet. Wake Up Dead Man, der jetzt, fand ich jetzt nicht so gut, wie der Zweier war. Was vielleicht auch so ein bisschen mein Problem ist, ich gucke diese ganzen Rian Johnson-Sachen ja durch Pokerface auch noch gefühlt 30 Mal mehr als du. Oder hast du auch Pokerface angeguckt?
Nee, habe ich nicht. Ist ja auch eine Apple Plus-Serie und damit wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Nee, ist eine Peacock-Serie.
Oh, Peacock. Wo läuft das in Deutschland?
Bei Sky.
Ja gut, okay, dann. Auch nicht so theoretisch die Chance, das zu gucken. Habe ich aber nicht getan. Nee, habe ich nicht. Ich muss auch sagen, ich fand ihn ein bisschen besser als den zweiten Teil. Was vor allem da nicht, dass ich den zweiten halt katastrophal schlecht finde. Aber so ein bisschen zeigt sich auch bei Knives Out, was ich generell so ein bisschen als Kritik an diesem Kinojahr habe, die Filme sind teilweise einfach zu lang.
Ja.
Also zum Beispiel dieser Film jetzt, Knives Out 3, der hat ungelogen 40 Minuten Exposition, bevor überhaupt Benoit Blanc auftritt in dem Film. Den sieht man einmal ganz kurz am Anfang und dann verschwindet er für 40 Minuten. Und da wird unheimlich viel erklärt. Und die Mutter von ihm und die Tochter von ihm und die Schwester und das Kloster und oh Gott, bis da mal einer stirbt, dauert schon ewig. Und die Auflösung am Ende ist genauso ewig lang und sich in die Länge ziehend. Wo ich mir denke, gerade diese Murder Mysteries, das müssen doch eigentlich kurze, knackige, knappe Filme sein, die du auf den Punkt editierst und nicht diese so ein bisschen
selbst überzeugten 2,5 Stunden. Dann geht der Gefühl 2,5 Stunden oder wirklich 2,5 Stunden.
Aber in echt, ja, da geht's.
Und dann hast du einfach das Problem, aber du denkst dir dann immer, ja, warum muss ich denn immer 3 Jahre auf einen neuen Film warten? Dann macht ihn noch 90 Minuten kurz und knackig und bringt alle 1,5 Jahre einen neuen Film raus.
Ja, aber das finde ich halt eh, die Leute brauchen bessere Editor. Also es gibt so viele Filme, wo ich mir denke, die sind einfach zu lang. Egal ob In die Sonne schauen, egal ob Wake Up Dead Man, das sind einfach, die wären mit einem besseren Editing, wären die mehr auf den Punkt und damit auch besser.
Wobei ich immer so das Gefühl habe, die Leute sitzen dann immer da und man will Streaming-Minuten generieren, wo ich mir denke, Leute, mit Streaming-Minuten verdient ihr kein Geld, ihr verdient Geld mit Abonnenten.
Also ich kann halt nur sein, die meisten haben bei Netflix wahrscheinlich in diesem Werbedeal, vielleicht kann man bei 2,5 Stunden mehr Werbung unterbringen.
Ah, das weiß ich jetzt, glaube ich, auch nicht so wirklich. Ich meine, es macht ja auch keinen Spaß, wenn du... Ich habe das zur Zeit, dass ich jetzt hochgestuft wurde bei Paramount. Also, dass ich jetzt immer Werbung angucke und da, also eine Landman-Folge wird da jetzt auch von 5 Minuten Werbung unterbrochen und bei RTL Plus ist das genauso. Du siehst immer dieselben 3 Spots. Ich bin da echt genervt.
Ja, ja.
Dito. Ich habe jetzt tatsächlich auch mal ein Paramount, nachdem ich mir Sophie fertig geguckt habe, Quatsch, mein Amazon unterbrochen, weil ich habe mir gedacht, nee, eigentlich gucke ich das Zeug nicht. Und ich gucke jetzt mal, wie lange ich ohne Prime auskomme.
Ja, wenn jetzt nicht gerade Champions League da laufen würde, würde ich Prime, glaube ich, gar nicht brauchen. Ich gucke es halt nur, um da die deutschen Champions League-Spiele gucken zu können, also zumindest 1 pro Woche. Aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwas in letzter Zeit mal gestreamt hätte.
Ja, da gab es immer einiges, aber dann hat man auch immer viel anderes mal vorgeschoben. Über welchen Film wollte ich noch mit dir sprechen? Genau, Stromberg, Alles wie immer. Da warst du ja anfangs überhaupt nicht drin.
Ja, ich habe neulich eine Corona-Infektion gehabt und lag 6 Tage auf der Couch, durfte meine Wohnung halt nicht verlassen. Also natürlich darf man rausgehen, aber will ich ja nicht, wenn ich krank bin. Und dann habe ich einfach gedacht, was tust du jetzt? Okay, fang mal an, Stromberg zu gucken. Da ist ja gerade der neue Kinofilm ins Kino gekommen. Alle reden so drüber und du hast auch gar keine Ahnung, worum es da geht. Außer, dass es halt so ein The Office-Abklatsch ist. Und da habe ich angefangen mit Folge 1 und habe 6 Tage später mit Folge, weiß ich nicht, Staffel 5, Folge 10 aufgehört. Und habe Stromberg wirklich in 5 Tagen durchgebinged und dann auch den ersten Kinofilm hinterhergeschoben. Ist halt eine bitterböse Serie, ne? Wo du auch so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verlierst. Aber es macht natürlich sehr viel Spaß, diesem, ich sag mal jetzt auf gut Deutsch, Arschloch Stromberg beim Arschlochsein zuzugucken. Und jetzt der neue Film, wieder Alles wie immer, der will auf so eine Metaebene gehen. Ne? Der will dann den Leuten den Spiegel vorhalten, dass es keinen Sinn ergibt, Stromberg-Fan zu sein, dass die Figur nie dafür gedacht war, dass man sie als Fan begleitet. Also so ein bisschen dieser Ansatz, den auch Joker 2 gewählt hat, Joker Folie à deux, zu zeigen, den Leuten den Spiegel vorzuzeigen und zu sagen, Leute, eure kultische Verehrung von dieser Figur wird der Figur nicht gerecht.
Aber dann im zweiten Part funktioniert der Film für mich eigentlich überhaupt nicht mehr, wo er dann irgendwie durch die Gegend läuft innerhalb von Köln. Da kannst du den Film eigentlich so gut wie nehmen und wegwerfen. Sorry, wenn ich das so hart sag.
Ja, vor allen Dingen, also er begeht ja sogar Straftaten. Er klaut ja Sachen zum Beispiel vor aller Kamera. Und das wird ja überhaupt nicht mehr thematisiert. Da kommt nie mal eine Polizei oder sowas. Das ist ja dieses Prinzip, dass Stromberg für seine ganzen schlimmen Sachen, die er tut, niemals zur Rechenschaft gezogen wird. Bislang war es aber immer nur so, dass die Kapitol ihn nicht zur Rechenschaft zieht. Aber jetzt macht er ja was strafrechtlich Relevantes. Und selbst dafür muss er keine Konsequenzen tragen. Und irgendwann wünscht man sich als Zuschauer, glaube ich, doch, dass diese Figur Stromberg mal irgendwann irgendeine Form der karmatischen Gerechtigkeit erfährt.
Ja, vor allem, weil ja er eigentlich auch nur ein Schaumschläger ist. Also, dass er auch dann teilweise da auch so aggressiv geworden ist. Das war ja eigentlich nie die Person, die man so als Stromberg wahrgenommen hat. Also da hätte man sich auch gedacht, dass er eigentlich da ein bisschen ruhiger drauf gewesen wäre. Deswegen habe ich ihn so eigentlich auch nicht erkannt, vor allem weil er ja dann auch am Ende des Filmes ja auch Selbstmord begehen möchte.
Ja, genau, das fand ich auch einen sehr unpassenden Plotstrang für diese Figur, gerade weil der Film nicht darauf hinarbeitet, dass das passiert. Also der Film gibt ihm jetzt nicht den großen Grund, warum. Er war ja immer schon ein armer Tropf. Es war ja auch immer klar, dass er ein ganz einsamer Mensch ist in seinem Leben. Vielleicht ist das dann die karmatische Gerechtigkeit, von der ich gerade gesprochen habe. Und da war ja immer hier Jennifer Schirmer so ein bisschen der Hoffnungsanker für ihn. Vielleicht hätte man darauf ein bisschen mehr eingehen müssen. Aber ich finde auch, das kam aus heiterem Himmel. Das passt nicht zur Figur, die immer wieder auf den Füßen landet und auch gar nicht so diese Selbstreflexion hat, um da irgendwie als gescheiterte Existenz sich selber wahrzunehmen. Deswegen fand ich das auch eher den schwächeren Plotstrang.
Ja, und am Ende muss man sagen, also ich war damit überhaupt nicht zufrieden. Zum Glück war ich in der Preview drin, beruflich und ja.
Fand ich muss aber sagen, ich finde den Film ein bisschen besser als seine Reputation. Der kriegt ja gerade ganz viel Hate ab. Das verstehe ich gar nicht so, weil ich hatte eine gute Zeit mit dem Film. Bis aufs Ende halt. Aber ich fand es schön zu sehen, was aus den Figuren geworden ist. Ich finde, dass viele der Figuren sich organisch weiterentwickelt haben. Also gerade Ernie, ne? Herr Heisterkamp.
Ja, aber was ich so ein bisschen festgestellt habe, wenn du dich mit den Leuten tatsächlich darüber unterhalten hast, es kommt immer wieder dasselbe auf und jeder sagt immer, ich habe das ja nur gespielt, es war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, ja, hat mir Spaß gemacht. Sondern jeder hat sich so auch bei den Previews, bei den Interviews immer so ein bisschen davon gelehnt und hat gesagt, ja, ich spiele das ja nur.
Nö, ach, wir hatten eine gute Zeit und das Kino war auch begeistert bei mir da. Ich war in so einem kleinen Kino mit einem Kumpel von mir und so 10 anderen Leuten vielleicht. Wir hatten schon eine gute Zeit in dem Film. Wir haben auch einige sehr gelacht und so. Also gerade die ältere Generation, so die, sag mal, vielleicht heute 50, 60-Jährigen, hatten schon auch Spaß mit dieser Figur. Also kann ich nicht behaupten, dass bei uns die Laune schlecht gewesen wäre im Kino.
Okay. Jay Kelly hast du ja nicht gesehen, den neuen Film von George Clooney.
Nee, leider nicht. Läuft der
ja,
im Kino?
Der war kurzzeitig im Kino, aber hauptsächlich wieder bei Netflix. Und so, da muss ich sagen, das, da merkt man wieder, ja, wo Adam Sandler drin steckt, da steckt halt auch Adam Sandler drin.
Ist das nicht diese Noah Baumbach?
Ja, ganz, ganz schwach.
Ja, okay.
Und weil man dann
eigentlich
wieder,
schade,
auch weil man dann auch wieder authentisch sein möchte, wo haben wir es denn? Lars Eidinger spielt ja einen deutschen Profi-Fahrradfahrer, der eine Frau im Zug bestiehlt.
Okay. Ja, ich bin leider eh kein Fan von Lars Eidinger. Ich finde den.
Den siehst du eine Szene lang. Aber es ist so irgendwie so, wir casten jetzt lieber den richtigen Deutschen, statt vielleicht das Drehbuch mal ein bisschen zu überarbeiten. Weil auch dieser Film an sich ist, ich weiß halt auch nicht, irgendwie fühlt sich Jay Kelly irgendwie, also der Schauspieler fühlt sich irgendwie einsam von seiner Tochter und reist dann eigentlich, ohne ihr Bescheid zu sagen, ihr mit seiner ganzen Entourage nach Europa nach. Und
apropos
überfällt sie dann
Eidinger,
zum Beispiel.
Ja. Hast du mitbekommen, dass er gerade seinen großen Durchbruch hatte?
Wo?
Wir haben ja gerade schon über Superman gesprochen. Er wurde jetzt als der Bösewicht im zweiten Superman gecastet, also im kommenden Superman-Film, als Brainiac 5. Und dafür finde ich ihn wiederum gut. So ein anstrengender Deutscher als emotionslose künstliche Intelligenz, das passt ja vielleicht sogar.
Er spielt in wirklich einigen Filmen ganz gut mit, aber war Lars Eidinger nicht auch der gute Schauspieler, der mal ein Bühnenstück gemacht hat, wo er sich irgendwie auf der Bühne übergeben musste? Also erst hat er sich irgendwie Essen in den Arsch reingesteckt und hat dann Scheiße sozusagen erbrochen, um das mal irgendwie so zu zeigen.
Ich weiß nicht, ob es Lars Eidinger war, aber es klingt nach ihm. Also es passt schon.
Ja, jedenfalls ein cooler Schauspieler, von dem man laut Wikipedia noch gar nicht weiß, wann der jetzt eigentlich geboren ist, 1975 oder 1976.
Hat er vielleicht selber bewusst ein Mystery drum gemacht, aber jetzt dann doch im etwas höheren Alter nochmal als Bösewicht in einem James Gunn-Film gecastet worden und damit wahrscheinlich zum Millionär geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Und der hat ja wirklich auch viele Filme gemacht, also eines der entspannenderen Filme war ja, glaube ich, 25 km/h. Der ist aber auch schon relativ lange her.
Ja. Und ich finde ja alle seine Filme ein bisschen sehr prätentiös.
Echt?
Ja. Sowas wie Sterben zum Beispiel. Ich finde die auch wieder so ein 3-Stunden-Film.
Der kommt ja jetzt auch im ersten, glaube ich. Oder irgendwo kommt er jetzt, Sterben.
Ja, ja, das kann sein. Das passt auch. Da gehört er auch hin.
Und, genau, der Sterben kommt jetzt im Fernsehen und noch, ich glaube, ist dieses Wochenende Robot Dreams auch in der ARD-Mediathek.
Robot Dreams, ja. Den würde ich eher empfehlen als Sterben.
Den muss ich auch noch angucken. Jetzt vielleicht am Wochenende, vielleicht Samstagnachmittag. Da hätte ich Bock drauf. Genau. Und was denkst du, wird nächstes Jahr ein großartiger Film? Oder gucken wir schon mal auf die Oscar-Verleihung? Gibt es da schon erste Filme, wo man sagen würde, das könnte ein großer Gewinner werden?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass One Battle After Another, dass der auf jeden Fall groß abräumen wird. Das ist ja so ein bisschen auch der Film des Jahres 2025, mehr oder weniger, ne, von Paul Thomas Anderson. Und ich glaube, Paul Thomas Anderson ist ja auch so ein Academy-Darling, zumindest was Nominierungen angeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sowohl er als Regisseur als auch DiCaprio als Hauptfigur, dass die da jeweils mit ihren Nominierungen davonkommen. Ich kann mir vorstellen, dass Blood and Sinners, auf Englisch nur Sinners, den Regie-Oscar auch ein Wörtchen mitreden wird. Das glaube ich, da kommt man nicht drum herum. Ja, und ansonsten wird man gucken müssen. Vielleicht gibt es ja wieder so eine Überraschung wie mit Anora, also so ein Film, den keiner auf dem Schirm hatte, der aber dann doch da der große Abräumer am Ende geworden ist. Das weiß ich nicht, da wird man halt so ein bisschen schauen müssen.
Ja, ich muss tatsächlich dich jetzt nochmal fragen, weil bei uns, also in Deutschland auch, war das jetzt wieder ein Warner Brothers Film, One After Battle Another. Und ich habe so das Gefühl, seitdem Warner Brothers in Deutschland und Discovery fusionierten und einfach alle Leute rauswarfen, kriegst du auch von diesen ganzen Warner-Filmen überhaupt nichts mehr mit und wunderst dich dann auch, warum die hier auch überhaupt keinen Umsatz machen. Ja, es ist eigentlich zum Mäusemelken.
Also ich habe in meiner Bubble sehr, sehr viel von One Battle After
bekommen. Ja, aber bekommen. Außerhalb der Bubble.
Ja, das ist halt die Frage, das kann ich schwer beurteilen. Wundert mich, weil so Filme mit Leonardo DiCaprio sind ja eigentlich schon kleine Events. Und nun ist ja auch Paul Thomas Anderson kein kleiner Regisseur, den man irgendwie nicht kennen würde. Na, also Devil with Blood und so sind ja so seine Hauptfilme. Also würde mich wundern, wenn sie den nicht groß beworben haben. Ich weiß aber nicht, wie der eingespielt hat. Ich glaube, der ist ein Verlust tatsächlich. Ne? Ich glaube, der hat keinen Gewinn gemacht. Aber ich glaube, es liegt vor allem auch an der Werbekampagne.
Ja, und das ist halt, vor allem in Deutschland, muss ich halt sagen, sieht man so von Warner irgendwie überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür eine Einladung bekommen habe und ich werde inzwischen auch zu allen möglichen Sachen eingeladen. Deswegen hat mich das eigentlich so ein bisschen verwundert.
Ja, er hat 71 Millionen eingespielt, lese ich gerade im Inland, also in Amerika. Ich weiß jetzt nicht, was der transatlantische Gewinn war.
133 Millionen.
133 Millionen. Der wird bestimmt mehr gekostet haben, kann ich mir vorstellen. Also das ist halt schade, wenn solche Filme dann floppen, weil dann gibt es die ja auch weniger.
In Deutschland hat er 10 Millionen eingespielt, also eigentlich so gut wie gar nichts.
Ja, wobei Deutschland eh kein Land für diese ganzen Kinofilme ist, die viel Geld einspielen sollen. Er hat ein Budget von ungefähr 175 Millionen plus Marketing, also das heißt, der wird Verlust gemacht haben. Das ist halt super schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Vielleicht hat er so eine kleine Renaissance im Streaming, wenn er die Oscars gewinnen sollte. Aber ich kann wirklich jedem nur raten, wenn er irgendwo noch läuft bei euch, schaut euch One Battle After Another auch im Kino an.
Genau. Oder halt dann wahrscheinlich bei HBO Max.
Ja, demnächst. Oder das, genau.
Ja, hast du dich schon registriert, dass du da vielleicht bei HBO Max reingucken kannst?
Nö, habe ich nicht.
Ich bin gespannt, vielleicht. Ich schau mal den ersten Monat rein, denn ich will mal gucken, ob die Emergency Room haben, Third Watch und was sie sonst noch so im Angebot haben. Und ansonsten mal sehen. Ich fand auf jeden Fall die Jubiläumsausgabe mit dir heute interessant. Und wir werden uns wahrscheinlich dann wieder zu den Oscars unterhalten. Oder wenn du Lust hast, demnächst auch zum Dschungelcamp.
Ja, gerne. Aber ich will die Leute nicht entlassen, ohne ihnen noch einen Film zu empfehlen, den sie garantiert nicht kennen. Ich habe mal gerade durchgezählt, ich habe dieses Jahr 62 Filme gesehen, die im Jahr 2025 erschienen sind. Platz 1 ist bei mir Der Brutalist. Den haben aber wahrscheinlich alle schon von gehört. Da hat ja auch Eddie Brody für durchaus schon gewonnen. Aber ein Film, den ihr nicht gehört habt, den ich euch aber ganz, 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 ganz doll ans Herz legen möchte, ist der Film Amant, auf Deutsch Der Elternabend. Das ist ein norwegischer Film. Da habt ihr bestimmt noch nie was von gehört. Kann mir vorstellen, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Wenn ihr den aber irgendwo erwischt, in irgendeiner ARD-Mediathek oder weiß der Geier wo, guckt euch Armand, A-R-M-A-N-D geschrieben, an. Das ist ein super Film. Da geht es eigentlich darum, dass so ein ungezogenes Kind in der Klasse irgendwie Stress macht. Und die Eltern werden dann eben von den Lehrern zum Elterngespräch eingeladen. Dieses Kind sieht man aber nie. Der tritt nie auf der Bühne auf, also auf der Leinwand auf. Es geht immer nur um das Kind. Und tatsächlich geht der Film dann irgendwann in so David Lynch-artige Sphären, wo man gar nicht mehr genau weiß, was jetzt Realität ist und was nur so Hörensagen oder Einbildungen sind. Das ist unheimlich gut gemacht. Der Film läuft völlig unterm Radar, aber sehe ich ihn als meinen Geheimtipp 2025 an. Armand, Der Elternabend.
Ja, dann würde ich sagen, guckt euch das an und wir hören uns die Tage wieder. Bis dahin.
Macht es gut. Tschüss.